Hey Marcel, was hast du denn da eigentlich wieder im Kühlschrank versteckt?
Das, mein Freund, das ist Papas Bester.
Irgendwie ein Geheimtipp.
Ist es auch. Johannisbeerlik, Erdbeertraum, Mango-Maracuja, alles selbst gemixt und per Hand abgefüllt.
Okay, und warum im Kühlschrank?
Weil der eiskalt einfach noch besser knallt.
Alter, der ist ja wirklich gut.
Wart ab, jetzt gibt's auch Mamas Bester. Kirsch, Vanille.
Alles klar, wo bestelle ich?
Ganz easy, Jens. papas-bester.de
Papas Bester, probier's selbst.
Bitte genießt Alkohol verantwortungsvoll.
Und in Maßen.
Liebe Freunde, jetzt bekommt es eine Remix-Folge und jetzt übergebe ich sofort an den Jens.
Ja, hallo. Wir haben uns heute in Schale geschmissen, weil heute gibt es eine ganz spezielle Musik-Remix-Folge. Mein liebes Gegenüber steht ja auf diese Remix-Folgen, dass die immer mal wieder auftauchen in der Timeline und heute ist es soweit. Es gibt heute die Remix-Folge Klassik, quasi klassische Musik.
Ja.
Und um noch ein bisschen einzuordnen, für den einen oder anderen wird sagen, heute machen die heute Klassik. Es hat nicht ohne Grund Erfolg und hat überdauert bis heute die klassische Musik, weil vielmals auch Anleihen sind bei moderner Musik. Der liebe Dr. Pop sucht immer mal Sachen raus, was er schon mal irgendwann irgendwo bei irgendeinem Komponisten der Klassik gehört hat und sagt, ja, haben sie sich da bedient, wie auch immer. Also es hat seinen Ursprung natürlich in der normalen Musikgeschichte der Welt, insbesondere Europa. Und die hat natürlich vorige Jahrhunderte bestimmt, die klassische Musik. Auch heute gibt es noch moderne klassische Musik. Problematisch ist natürlich, dass das immer gerne in so eine Schublade E gepackt wird. Das E steht für ernst oder ernst zu nehmen und bezeichnet traditionelle Musik, die einen künstlerischen oder kulturellen Anspruch verfolgt. Statt U-Musik, Unterhaltungsmusik. Ich persönlich finde dieses Schubladendenken falsch, da ja klassische Musik auch im Zeitgeist der Erscheinung durchaus als Unterhaltungsmusik man hätte deuten können. Ne? Also es gab ja kein Fernsehen, es gab Radio, nichts dergleichen. Die Leute sind ja dann zu diesen Veranstaltungen gegangen, vor allem natürlich auch die in einen gewissen gesellschaftlichen Stand hatten, Inhalt der Gesellschaft, die hatten dann ihren Zeitvertreib, indem sie dann Musiker beauftragt haben, irgendwelche Werke entstehen zu lassen und sind dann dorthin gegangen. So, also es geht in diesem Sinne heute auch, so habe ich das gesehen, um persönliche Lieblingsklassikstücke. Weil ich muss auch gestehen, ich bin nicht der Konzertgänger im Bereich klassischer Musik. Und nochmal zur Einordnung des Begriffes klassische Musik, bisschen auch KI unterstützt. Klassische Musik hat im allgemeinen Sprachgebrauch zwei Bedeutungen, die Wiener Klassik, ca. 1770 bis 1830 im engen Sinne, und die gesamte europäische Kunstmusik, ca. 500 bis heute im weiten Sinne. Die Wiener Klassik ist eher zu sehen, Musikszene konzentriert sich maßgeblich auf Wien. Vertreter waren Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Die klassische Musik im weiteren Sinne ist die traditionelle Kunstmusik. Man spricht halt von ca. 500 bis heute, aufgegliedert in Epochen. In dem Fall im Mittelalter und Renaissance ca. 500 bis 1600, Barock 1600 bis 1750. Und auch die Wiener Klassik, die ich gerade eben erzählt habe. Und dann die Romantik von 1800 bis 1910. Und von der modernen und neuen Musik spricht man ab 1910. Und nun, mein lieber Freund Marcel, geht's los. Achso, erstmal gefragt, siehst du das auch so? Hast du auch Lieblingsstücke klassische ja. Musik mitge? Ja. Ja. Okay, gut. Und nun geht's los. Mein erster mitgebrachter Song ist ein Stück aus der Romantik.
Schön.
Also in dem Falle, für euch nochmal zur Einordnung, 1800 bis 1910. Und das Lustige ist, auch Spotify generiert diese Geschichten, also die Komponisten, und da gibt es natürlich auch Follower. Und dieser Komponist hat 2,4 Millionen Spotify-Follower.
Oh, Bin mal gespannt.
Musst du gucken, oder?
Kann sein, dass wir den gleichen haben.
Bin ich gespannt, so. Und diese Version, diese Spotify-Version von dem Lied hat, oder von dem Stück, hat 30 Millionen Spotify-Plays.
Ja, es gibt halt, muss man merken, also vielleicht zu der Folge heute hier, das, was ich rausgesucht habe, gibt es von den Berliner Symphonikern, also gibt es von verschiedenen, also ja. Die Spotify-Follower, wir reden jetzt nur über die Reihe oder beziehungsweise die Plays, über die Version, die wir auch in unsere Playlist reinstecken.
Also um nochmal, diese Spotify-Version ist von Berliner Symphonikern und Herbert Karajan.
Okay.
Und hat 30 Millionen Spotify-Plays.
Lass mal uns, ich bin ziemlich in deiner Weile. Hast du ein Jahr, wann dein Song komponiert wurde?
Muss ich nochmal gucken, wo ich diese Geschichte, 1875 ist der entstanden.
Okay, dann habe ich das Song 1 nicht, Song 2 auch nicht.
So, und da bin ich der Meinung, das ist für uns beide sehr schwer, das einfach so aus der Lameng zu sagen, wer es sein könnte. Hast zwar jetzt die Hinweis Romantik, wir hören ganz einfach mal rein.
Ja.
Und wir machen im Grunde genommen diesen Soundschnipsel fortlaufen, weil zum Schluss mache ich auch nochmal einen Soundschnipsel. Wir nehmen also die Musik, die jetzt kommt, immer als Soundschnipsel und der gegenüber muss sagen, welcher Komponist er vermutet dahinter.
Das finde ich doof, weil das wirft bei mich jetzt mein Konzept komplett auseinander. Aber wir kriegen
erzähl dir, was hast du für ein Konzept?
Ich würde es ganz normal machen und ich habe aber Hinweise gesammelt, um dir, also ich habe Musiken aus einem bestimmten Bereich sozusagen, ja? Also wo die Musik heute noch anzutreffen ist.
Ja, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich bin ganz klassisch. Wir sind ja heute Klassik-Remix.
Dann, wir machen einfach, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich denke, das kriegen wir alles zusammen hin.
Also ich würde jetzt ganz einfach das Lied spielen und du sagst mir, was du denkst, Kommunist. Ja.
Okay, dann hier und los. Jetzt sehe ich natürlich total doof aus. Das kennt jeder. Das wird irgend sowas sein. Beethoven oder Mozart oder sowas, was eigentlich hier. Komm, Jens, nehmen wir uns mal mit.
Wir sind bei Edvard Grieg.
Okay, dann sind wir bei Edvard Grieg. Dann ist es so.
Edvard Grieg per Gin Suite Nummer 1, Opus 46. Morning Mood. Aus der Höhle des Bergkönigs. Also gibt es noch ein paar andere spezielle Lieder und es passt halt gut zur Romantik, wenn man sich das überlegt, Morgenstimmung. Nochmal zu Edvard Grieg. 1843 bis 1907 hat er gelebt, war ein berühmter norwegischer Komponist und Pianist der Romantik. Er verband die klassische europäische Musik mit der norwegischen Volksmusik und Natur. Weltbekannt wurde er vor allem durch seine Peer Gynt-Suiten mit Stücken wie In der Halle des Bergkönigs und seine A-Moll-Klavierkonzert. Geburt 15. Juni 1943 in Bergen in Norwegen. Erster Unterricht, die Mutter, eine Pianistin, lehrte ihn früh Klavier. Studium von 1858 bis 1862 studierte er am Konservatorium in Leipzig. Heimatliebe nach dem Studium kehrte er nach Norwegen zurück und prägte den nationalen Musikstil. Die Morgenstimmung von Edvard Grieg entstand 1875 als Teil der Schauspielmusik Opus 23 zu Henrik Ibsens Drama Peer Gynt. Im Jahr 1988 stellte Grieg das Stück an den Anfang der berühmten Peer Gynt Suite Nummer 1, Opus 46, die das Stück weltweit berühmt machte. Edvard Grieg komponierte die Musik 1875 auf eine Anfrage des Dichters Henrik Ibsen für die Uraufführung von dessen dramatischen Gedicht Peer Gynt am Christiania Theater in Oslo. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Stücke beschreibe einen norwegischen Morgen in den Fjorden, erklingt die Morgenstimmung im Drama zu Beginn des vierten Aktes, die malt musikalisch einen Sonnenaufgang in der marokkanischen Wüste Nordafrika, in der sich der gealterte Antiheld Peer Gynt zu diesem Zeitpunkt aufhält. Da die vollständige Schauspielmusik zu umfangreich für einen Konzertsaal war, wählte Grieg 1888 vier Sätze aus und formte daraus die Peer Gynt Suite Nummer 1, Opus 46. Die Morgenstimmung wurde als erster Satz platziert und gilt seither als eines der populärsten Meisterwerke der klassischen Romantik. Das Stück basiert auf einem einfachen, aufsteigenden Dur-Tonleiter, einem E-Dur-Dreiklang, die das schrittweise Erwachen der Natur und das Aufgehen der Sonne wirkt. Flöte und Oboe spielen das Hauptthema im Dialog, was dem Satz eine luftige, helle und pastorale Atmosphäre verleiht.
Ja. Ja.
Klassisch Edward Grieg.
Okay.
Morningstimmung oder Morningmut.
Gut, lieber Jens, dann habe ich auch was mitgebracht. Mein Stück, was ich mitgebracht habe, ist 1893 komponiert worden. 1893 und der Komponist ist ein wichtiger Vertreter auch der Romantik. Er hat 2,26 Millionen Spotify-Follower und diese Version, die wir jetzt gerade hören, hat 8 Millionen Spotify-Plays. Ich sag dir auch, von wem die ist. Die ist von den Wiener Philharmonikern und Herbert von Karajan. Und dieser Song ist aktueller denn je. Er läuft mindestens einmal die Woche im amerikanischen Fernsehen in einer ganz bestimmten Sendung. Manchmal sogar zweimal, manchmal sogar dreimal. Kommt ganz drauf an und hat was mit USA zu tun, hat was mit Österreich zu tun. So, und jetzt darfst du gerne raten. Ansonsten würde ich dir das mal vorspielen und dann wären wir mal gespannt.
Also ich werde dafür natürlich vorspielen, ne?
Okay, dann danach erzähle ich dir, warum und wieso. Wir hören mal rein. Lieber Jens ist ein bisschen ratlos. Bisschen ratlos ist mein lieber Jens.
Ich bin tatsächlich ratlos, weil ich habe hier die Musik noch nie gehört.
Wir hörten Antonín Dvořák, Symphonie Nummer 9, Akt 4. Aktuell die Entrance-Musik des Wrestlers Walter, genannt als Walter, in Amerika genannt Gunther, bei WWE. Der diese Musik hat und mit dieser Musik zum Ring kommt. Und Walter kenne ich persönlich, mit dem habe ich selber schon im Ring gestanden. Viele Grüße über den Deich. Aktuell der erfolgreichste europäische Wrestler, den es gibt auf der Welt. Nur so als Info. So, Antonín Dvořák, reden wir mal drüber. Antonín Leopold Dvořák ist geboren am 3. September 1841 in Nelavojs im Bunzlauer Kreis und am 1. Mai 1904 in Prag gestorben. War ein tschechischer Komponist der Romantik. Sein vielseitiges Werk umfasst 9 Symphonien und zahlreiche weitere Orchesterwerke, Opern, Vokalmusik, Kammermusik sowie Klavier- und Orgelstücke. Dvořák ist der weltweit meistgespielte tschechische Komponist. Er ist der Sohn eines Metzgers und Gastwirts, wollte ursprünglich auf den Beruf seines Vaters übernehmen. Sein musikalisches Talent wird jedoch früh erkannt und gefördert. Studierte Orgel, Klavier und Komposition in Prag, arbeitete zunächst als Bratschist in Orchestern und verdiente nur wenig Geld, komponierte nebenbei seine ersten Werke. Der berühmte Komponist Johannes Brahms wird auf ihn aufmerksam. Brahms fördert Dvořák und vermittelt ihm den Kontakt zu seinem Verleger Fritz Simorg. Dadurch gelingt ihm der internationale Durchbruch. Wird vor allem durch seine slawischen Tänze weltberühmt. Verbindet klassische Musik mit böhmischer und slawischer Volksmusik. Entwickelt damit seinen ganz eigenen Kompositionsstil. Anfang der 1890er Jahre übernimmt er die Leitung des National Conservatory of Music in New York. Dort entsteht sein berühmtestes Werk, die Symphonie Nummer 9 aus der neuen Welt, was wir gerade gehört haben. Sie zählt heute zu den bekanntesten klassischen Werken überhaupt. Während seines Amerika-Aufenthalts beschäftigt er sich intensiv mit afroamerikanischen Spirituals und der Musik der amerikanischen Ureinwohner. Er ist überzeugt, dass daraus eine eigenständige und amerikanische Nationalmusik entstehen kann. 1895 kehrt Dvořák nach Böhmen zurück, übernimmt später die Leitung des Prager Konservatoriums. Komponiert in seinen letzten Lebensjahren unter anderem die Oper Rusalka mit der berühmten Arie Lied an den Mond. Antonín Dvořák stirbt 1904 im Alter von 62 Jahren in Prag. Gilt heute als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik. Seine Werke, besonders die Symphonie aus der Neuen Welt, die slawischen Tänze und Cello-Konzert H-Moll gehören heute zu den Standardrepertoire der klassischen Musik. Wir haben gehört, wie gesagt, Symphonie Nummer 9 aus der Neuen Welt, Satz 4, komponiert 93 während Dvořáks Aufenthalt in New York. Das ist Teil der Symphonie und wie gesagt, wie wir es vorhin schon gehört haben, das entstand aus Eindrücken der afroamerikanischen Spirituals. Und wie gesagt, es gilt heute als einer der bekanntesten Schlusssätze der klassischen Musik und der Federsatz dient seit 2019 als Entrance-Musik des österreichischen WWE-Wrestlers Gunther, früher Walter. Durch die markanten Blechbläser und den kraftvollen Orchesterklang unterstreicht das Stück seine dominante und majestätische Ringfigur.
Ja, Antoni Dvořák.
Ja.
Ja, aber ich habe das ja. Habe das tatsächlich noch nie gehört, aber ja, passt gut rein, Romantik. Nochmal zur klassischen Musik zurückzukommen. Es gibt ja direkt die Konzerthäuser, die akustisch so aufgebaut sind, dass sie dann auch den Vorstellungen der Komponisten genügen. Und dann gibt es halt auch Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Ich war zur Funkausstellung gewesen. Da waren solche riesigen Lautsprecher, also riesige Lautsprecher. Tür groß. Ne? So. Und die wurden natürlich dort nicht in Gang gesetzt, weil war ja klar, war eine komplette Messehalle, war High-End-Bereich. Und da wurde gefragt, wozu braucht man, wer kauft denn sowas? Wer kauft solche großen Lautsprecher, die so groß sind wie so Türen? Und dann haben die gesagt, naja, Konzerthäuser nehmen sowas, weil gewisse Stücke haben eine Instrumentierung drin, wo in Anführungsstrichen dann der Gast dann wieder aufgeweckt werden kann, wo dann halt du kurzzeitig einen richtigen Schalldruck brauchst. Und das kannst du mit diesen riesigen Lautsprechern machen.
Verrückt.
Verrückt. In der klassischen Musik.
Dann hast du jetzt bestimmt einen zweiten Song mitgebracht.
Ich habe jetzt auch einen zweiten Song mitgebracht. Und mein zweiter Song ist aus der Epoche Barock.
Okay.
Und 6,5 Millionen Spotify-Follower. Ja. Kann ich noch dazu sagen. Und ich denke, wir hören mal rein. Und du kannst überlegen, ob was einfällt.
Wir horchen mal rein. So wird's werden.
Kannst du überlegen? Also Barock, fällt dir ein Barockkünstler ein, Komponist?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Wir haben, liebe Hörer, Hörerinnen, wir haben es gerade eben gehört, Johann Sebastian Bach.
Okay.
Und erstaunlich, / Christian Petzold. Und zwar das Menuett G-Dur aus dem Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Nun mal zu Johann Sebastian Bach. War ein deutscher Komponist und Musiker des Barocks. Er gilt heute als einer der größten und wichtigsten Meister der Musikgeschichte. Seine Werke verbinden tiefe religiöse Gefühle mit einer perfekten, mathematisch klaren und kunstvollen Tonsprache. Geboren ist am 21. März 1685 in Eisenach in eine musikalische Familie. Nach dem frühen Tod der Eltern wuchs er bei seinem älteren Bruder in Ohrdruf auf. Er arbeitete als Organist und Konzertmeister in Arnstadt, Mühlhausen, Weimar und als Kapellmeister in Köthen. Von 1723 bis zu seinem Tod am 28. Juli 1750 wirkte er als berühmter Thomaskantor in Leipzig und leitete dort die musikalische Ausbildung an der Thomasschule. Bach war zweimal verheiratet und Vater von insgesamt 20 Kindern, von denen einige wie Karl Philipp Emanuel ebenfalls bekannte Komponisten wurden. Und jetzt zum Lied. Das bekannte Menuett in G-Dur stammt entgegen dem lauten Volksmund nicht von Johann Sebastian Bach, sondern wurde um 1720 von Christian Petzold komponiert. Berühmt wurde es, weil es im Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach aus dem Jahr 1725 abgedruckt wurde. Der wahre Komponist Christian Petzold war ein Zeitgenosse von Bach und arbeitete als Organist in Dresden. Das Notenbüchlein Johann Sebastian Bach schenkte seiner zweiten Frau Anna Magdalena 1725 ein Notenbuch. Sie trug darin Musikstücke für den Hausgebrauch ein. Weil das Stück in diesem Buch stand, hielt man es lange Zeit für ein Werk von Bach. Im Jahr 1938 fand der Musikforscher Wolfgang Schmieder heraus, dass die Noten von Petzold stammen. Es ist im Übrigen das Menuett eleganter Gesellschaftstanz im Dreivierteltakt, habt ihr vielleicht vor euch vom Bild her. Und natürlich traditionell zur Barockzeit die Sache, mit der man sich wirklich vergnügt hat, mit dem Menuett. Heute gehört dieses Lied weltweit zu den allerersten Standardstücken für Klavieranfänger. Dieses Menuett ist auch gar nicht so lang. Menuett in G-Dur. Und halt Johann Sebastian Bach, eher der Dresdner Organist Christian Petzold, ist der Urheber von diesem Lied.
Schön.
So, jetzt bist du dran mit deiner Geschichte.
Okay, gut. Was wir komplett vergessen haben, wir haben heute keine Sterne vergeben. Machen wir heute nicht.
Ja, wir müssen auch keine Sterne vergeben. Wir
müssen heute nicht.
Wir müssen uns heute nicht anmaßen hier Sterne, weil es sind ja im Grunde genommen Stücke, mit denen wir was verbinden. Also geht man davon aus, dass es irgendwo Lieder sind, die keine schlechte Sternbewertung bekommen.
Und zwar, ich bin jetzt bei einem Musikstück, was 1901 komponiert wurde. Der englische Künstler oder der englische Komponist hat 1,5 Millionen Spotify-Follower und diesen Song, den wir jetzt hören, der hat 5 Millionen Spotify-Plays. Den Song kann ich jetzt schon dazu sagen. Er gilt als die inoffizielle Nationalhymne von England und ist jedes Jahr das Highlight bei der Last Night of the Proms in London. Das ist immer dieser Song, der hat das Highlight. So, mehr verrate ich nicht. Und warum ich genau diesen Song genommen habe, verrate ich danach. Jetzt darfst du erstmal raten. Hast du schon vorher eine Idee?
Ja, habe ich nicht.
Dann hören wir einfach mal rein.
Also ich kenne auf alle Fälle diesen bekannten Teil, kenne ich. Also kann man wirklich verbinden mit England tatsächlich oder mit der Insel. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Am Anfang klang das ja erst, also bevor wir hier zu diesem Hauptteil gekommen sind, haben wir am Anfang so gehört, dachte mir, es klang so wie Einzug der Gladiatoren so ein klein wenig. Die Geschichte am Anfang, bevor dann dieser bekannte Tonteil im Hauptteil kam oder wie man das auch immer nennt. Ja, wie mir jetzt muss ja an sich oder muss auch nicht ein englischsprachiger Künstler.
Habe ich vorhin gesagt, da kommt aus England, habe ich da gesagt.
Ja, meine ich ja. Ja, ich habe da nicht genau für einen Moment. Erzähle.
Edward Elgar, Pomp and Circumstance, Land of Hope and Glory. Sir Edward William Elgar, erster Baronet, geboren am 2. Juni 1857 in Broadheath bei Worcester. Und gestorben am 23. Februar 1934 auch bei Worcester, war ein britischer Komponist. Sohn eines Musikalienhändlers und Klavierstimmers. Brachte sich das Komponieren größtenteils selber bei, arbeitete zunächst als Geigenlehrer, Organist und Dirigent. Ende des 19. Jahrhunderts gelang ihm mit den Enigma-Variationen der Durchbruch. Entwickelte sich zum bedeutendsten englischen Komponisten seiner Zeit. 1904 wurde er von König Edward VII. Zum Ritter geschlagen. 1901 komponierte Elgar den ersten von insgesamt 5 Pomp and Circumstance Marches. Also sind alles Märsche sozusagen. Besonders die feierliche Melodie des Mittelteils wurde weltberühmt. Später entstand daraus das patriotische Lied Land of Hope and Glory, das heute als inoffizieller Nationalhymne Englands ging. Außerdem gehört das Werk jedes Jahr zum Höhepunkt der Last Night of Proms in London. Außerhalb Großbritanniens wurde der Marsch zur traditionellen Musik vieler Schul- und Universitätsabschlussfeiern, vor allem in den USA. Wrestling-Fans kennen das Stück als Einzugsmusik der WWE-Legende Macho Man Randy Savage. Durch seinen spektakulären Auftritt wurde die über 120 Jahre alte Kombination auch bei dem völlig neuen Publikum bekannt. Wie gesagt, also das mag man gar nicht für voll nehmen, aber es gibt ganz viele Sachen im Wrestling, die aus der klassischen Zeit, zum Beispiel Daniel Bryan oder Bryan Danielson nutzt zum Beispiel Ritt der Willkür als Entrance-Musik, Ric Flair und also sprach Zarathustra. Das sind viele Sachen, viele Elemente mit drin, sozusagen, Jens. Und jetzt, mein Freund Jens, das ist zwar deine Sendung, aber jetzt übernehme ich einfach mal, ich habe noch einen dritten Song mitgebracht. Einen Bonus-Track habe ich mitgebracht.
Das war nicht so abgesprochen, ne?
Ist mir egal. Und zwar, neben Wrestling, was gibt es noch so, was mich interessiert? Jens?
Fußball.
Okay, wir reden jetzt über 2,1 Millionen Spotify-Follower. Und ich spiele jetzt nochmal für meinen Jens nochmal einen Song ein und dann werden wir mal sehen. Aber ich bin mir sicher, das kennst du, Jens, okay?
Ich will mich da noch nicht dazu äußern. Ich bin gespannt.
Thank you. als die Töne kamen, hat er es sofort erkannt. So, Jens.
Es dauert halt immer bei,
ja, manchmal, ne?
Bei den Liedern, bevor man dann wirklich zu dem bekannten Thema kommt.
Genau, und was hast du erkannt?
Ich bin gerade am Überlegen, ob es der Hochzeitsmarsch ist.
Nein, nein, um Gottes Willen, nein.
Nein, nein, aber...
Es ist ein Marsch, aber ja, kein Hochzeitsmarsch.
Nein, ich bring's vielleicht auch so ein klein wenig durcheinander. Triumphmarsch irgendwie.
Richtig, von?
Triumphmarsch von Haydn. Nee, erzähle Verdi.
Genau, der einzige klassische, ja, Komponist, über den wir bei uns im Podcast schon gesprochen haben. Und war Giuseppe Verdi und der Triumphmarsch aus der Oper Aida.
Ja.
Uraufgeführt 1871. Der klingt im zweiten Akt, als die siegreiche ägyptische Armee feierlich die Stadt einbezieht. Gilt heute als einer der bekanntesten Märsche der klassischen Musik. Auch die markanten Blechbläser und die triumphierenden Charakter zeigt sich das Stück perfekt für feierliche Anlässe. Und warum habe ich das genommen? Das ist die Torhymne in vielen Stadien in Deutschland, unter anderem auch beim 1. FC Kaiserslautern ist das die Torhymne gewesen. Und wer mehr über Verdi wissen will, hört gern rein in die Remix-Folge Der letzte Weg. Da haben wir nämlich schon mal über ihn gesprochen.
Mhm.
So, das wollte ich jetzt noch mit unterbringen. Jetzt,
das wolltest du mich unterbringen, ja.
So, jetzt, Geschichte haben wir ja nicht.
Nee.
Da kommt ja jetzt sozusagen schon direkt unverblümt das Endquiz, richtig?
Ja, das Endquiz. Und zwar habe ich was mitgebracht.
Du hast was mitgebracht. Oh, jetzt hast du schon. Also jetzt hat er in seinen Rucksack gerade was reingepackt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt so eine klassische Komponistenperücke mit Locken oder was sollst du jetzt raus? Nein. Oh, Mozartkugeln. Das ist die Originalen aus Salzburg. Hast du bloß eine mitgebracht für uns?
Nein, die eine ist mir rausgekullert. Ich wollte das nicht.
Ist rausgekullert. Wo die herkommen? Die kommen aus Bad Reichenhall, Deutschland.
So, und zwar, wie sind denn die berühmten Mozartkugeln entstanden? Die habe ich ja jetzt mitgebracht hier, Mozartkugeln. Ja.
Ich sag nichts.
Nein, ich habe die heute frisch gekauft. Ich habe nie geguckt.
Echt?
Auf die, ja.
Ich gucke mal.
Ja, aber in den Supermärkten ist das ja auch nicht immer, ist eigentlich schon klimatisiert. Mal gucken, wie lange die. Also
liest du
Preis
vor, ich gucke jetzt.
Ist auch ein guter Preis. Mindestens haltbar, best before 31.03.27.
Okay, gut.
Ja, also, wie sind denn die berühmten Mozartkugeln entstanden? Die wir jetzt gerade eben, jeder eine, dann hast du schon hier inhaliert. 1776 wollte ein junger Konditor Hans Wilhelm aus Salzburg dem berühmten Wolfgang Amadeus Mozart zu dessen Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk machen. Er wusste, dass Mozart Marzipan, Pistazien und Schokolade liebte, also formte er aus Marzipan eine kleine Kugel, legte einen Kern aus Pistazien hinein und überzog alles mit feiner Schokolade. Oder in Salzburg fand 1810 ein großer Wettbewerb der besten Konditoren statt. Die Aufgabe lautete, erfinde eine Süßigkeit, die so außergewöhnlich ist wie die Musik Mozarts. Viele backten Torten und Kekse, doch ein Chocolatier, Eduardo Bernhard, hatte eine andere Idee. Er kombinierte cremiges Marzipan, knackige Pistazien und zartschmelzende Schokolade zu einem kleinen, vollkommen runden Kugel. Die Jury war sofort begeistert. Sie meinten, die verschiedenen Geschmacksrichtungen harmonierten genauso perfekt wie die Instrumente in einem Orchester. Bernhard gewann den Wettbewerb und seine Kreation wurde als Mozartkugel berühmt. Bis heute erinnert jede Kugel an den Erfindergeist und die Musik, die Salzburg weltbekannt gemacht hat. Oder Nummer 3, die Mozartkugel wurde 1890 in Salzburg vom Konditormeister Paul Fürst erfunden. Er kreierte die Praline ursprünglich unter dem Namen Mozartbonbon zu Ehren des berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Oder am 3. Dezember 1890 fegte ein heftiger Schneesturm durch die Straßen Salzburgs. Konditor Anton Reiter konnte sein Geschäft nicht öffnen und verbrachte einen Tag damit, neue Rezepte auszuprobieren. Er entdeckte noch etwas Pistazienmasse, Marzipan, Nougat und geschmolzene Schokolade. Aus Langeweile formte er daraus kleine, runde Kugeln. Als er den Kugeln biss, war er begeistert. Die verschiedenen Geschichten passten perfekt zusammen. Fast so harmonisch wie ein Musikstück von Wolfgang Amadeus Mozart. So, welche?
Bevor ich jetzt antworte, eine Frage. Hast du dir die drei falschen Antworten, hast du dir die von der KI generieren lassen oder wie hast du es machen? Wie hast du es gemacht?
Das kann ich ja dann später sagen. Also sag, was denkst du?
Ich würde sagen,
zwei, drei oder vier.
Das erste zu Ehren des, der Geburtstag, ne? Geburtstag war das erste.
Das war Geburtstag, ja.
Ja, ich sag das erste.
Ist falsch.
Okay.
Ja, ich habe mir das von der KI mit gewissen Parametern, das ist so ein bisschen gleich, dass dann auch immer ein Name dahinter steht. Also, richtig ist die Nummer 3. Nochmal, die Mozartkugel war 1890 in Salzburg von Paul Fürst erfunden, kreierte die Praline ursprünglich unter dem Namen Mozart-Bonbon zu Ehren des berühmten Komponisten Mozart. Im Jahr 1905 stellte Praline auf der Weltausstellung Paris vor und gewann eine Goldmedaille. Die ursprüngliche Komposition besteht aus grünen Pistazienmarzipan, umgeben von einer Schicht Nougat und umhüllt von dunkler Schokolade. Paul Fürst versäumte es, seine Erfindung rechtlich schützen zu lassen. Bis heute gibt es einen Unterschied zwischen den original Salzburger Mozartkugeln der Familie Fürst und industriell hergestellten Varianten anderer Marken.
Ja.
Soweit also zur Entstehung der Mozartkugeln und dem Endkuss.
Gut, da haben wir bloß noch Soundschnipsel. Jetzt kommt das echte Soundschnipsel sozusagen.
Jetzt kommt das echte Soundschnipsel. Das
echte Soundschnipsel.
Wir haben ja, also es geht ja reinweg darum, dass du nur, vielleicht kriegst du auch beides hin, aber dass du herausfinden sollst, was.
Was, wie, wo, warum.
Ja, ich muss gerade mal raussuchen.
Na los, komm, jetzt.
Ja, bin auch gespannt, ob ich es gleich habe.
Das dauert eine ganz schöne Weile.
Ja, ist ja kein Problem. So, dann hören wir mal rein.
Okay, ich bin gespannt. Jetzt.
Oder? Moment, habe ich.
Ja, was denn du?
Na dann.
Jetzt los. Wenn du uns das so stundenlang anhören, ich weiß es nicht, was es ist.
Das ist im Grübingen auch Schulstoff, mein lieber Freund Marcel. Du müsstest das eigentlich wissen.
Naja, du weißt, wie lange es her ist, dass ich in die Schule gegangen bin?
Ja, das ist Franz Schubert.
Aha, schön, für Franz.
Forelle, in einem gibt es auch vertont.
Okay, gut, dann schön hier Franz Schubert und haben wir den auch mit erledigt. Ne? Gut, haben wir alle untergebracht. Wir haben Bach, Schubert, Mozart, alles mit untergebracht in der klassischen Klassik-Remix-Folge. Gut, lieber Jens, ob wir noch fünfmal aufstößen, machen wir heute bald Feierabend.
Wir hatten ja eine bunte Mischung.
Wir hoffen natürlich, das hat euch gefallen. Das war mal wirklich was ganz, ganz anderes. Der ein oder andere wird sagen, bitte, bitte nie wieder. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, ich war auch überrascht, als Jens das gebracht hat. Aber nicht negativ, sondern ich habe gedacht, okay, ja, ist mal was komplett anderes wie sonst sozusagen. Und da wir ja uns mit der Musik, die wir normalerweise beschäftigen, wir fangen erst bei den 50er Jahren an, da kommt Musik davor. Es wird vielleicht auch nochmal irgendwann eine Remix-Folge geben, zum Beispiel die 20er Jahre in Deutschland oder sowas wie Babylon Berlin oder sowas. Aber hier halt die klassische war was anderes. In diesem Sinne.
Und vor allen Dingen, wir haben nicht die üblichen Verdächtigen heute rausgesucht.
Wir haben, genau, wir haben.
Weil du hättest wahrscheinlich, wenn ich dir eine kleine Nachtmusik vorgespielt hätte, dann hättest du wahrscheinlich gewusst, dass Mozart ist.
Vielleicht, kann schon sein. Ich hatte eher gedacht, dass du sowas mitbringst hier für Elise oder sowas, dass du sowas mitbringst.
Ja, aber. Von wem ist es denn für Elise?
Müsste Beethoven sein, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube Schumann.
Ist das Schumann?
Robert Schumann.
Warte mal.
Wir googeln jetzt gleich nochmal. Hier sind zwei Klassik-Dilettanten. Klassik-Dilettanten. Und werfen sich jetzt ein paar Sachen. Ich glaube, Beethoven war es nicht.
Für Elise.
Ja?
Ist von Ludwig van Beethoven. Also, bill.
Na gut.
Okay. So, also.
Da war aber irgendwas von Robert Schumann. Ich bringe das. Ich rede mich jetzt um Teufels Kram hier.
Ach, lass es jetzt.
Nein, doch.
Jens, du hast bisher Kompetenz
doch,
aus.
Doch, ich muss jetzt nochmal kurz auch schauen. Robert Schumann, die Träumerei war das gewesen. Naja.
So, gut. Wir hören uns dann zu einer regulären Folge wieder und dann gehen wir langsam in die Vorbereitung für eine Gastfolge irgendwann mal. Ne? 219 und dann kommt der Gast. Und in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
Ja, also. Genießt noch die verbleibende Woche und wir hören uns wieder zur regulären Folge. Bis dahin, bye bye.